Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Heute ist der 27. März, ein Freitag, und deshalb hören Sie Robin Alexander. Bisher ist die Corona-Krise vor allem national bekämpft worden. Grenzen wurden geschlossen, nationale Ausgangssperren erlassen, Hilfspakete geschnürt für die eigene Wirtschaft. Manch einer versuchte, die Seuche sogar auszubürgern. Vom, Zitat, chinesischen Virus sprach Donald Trump, und die, Zitat, italienische Krankheit hatte zuerst Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ausgemacht. Doch Corona ist längst überall. Und deshalb soll der Kampf gegen das Virus jetzt in die nächste, die internationale Phase gehen. Die Staats- und Regierungschefs der G20 berieten gestern darüber, selbstverständlich in einer Videokonferenz. Die Bundeskanzlerin ließ sich von ihrer Privatwohnung zuschalten.
Wir haben uns für dieses ungewöhnliche Format entschieden, weil ich ja bekanntermaßen in Quarantäne zu Hause bin. Und ich habe an diesen Videokonferenzen auch per Telefon teilgenommen.
Die Ergebnisse des G20-Corona-Gipfels klingen groß. 5 Billionen Dollar wollen die Länder gemeinsam ausgeben, um die Weltwirtschaft zu stabilisieren. Medizinische Güter und Fachwissen sollen grenzübergreifend eingesetzt werden. Und ein Solidaritätsfonds für arme Länder soll gefüllt werden, der allerdings nur auf freiwilliger Basis. Merkel selbst klang dann auch nur vorsichtig optimistisch.
Wir haben uns für ein gemeinsames Handeln entschieden in den Bereichen der globalen Gesundheit, der Weltwirtschaft, dem Handel und damit ein deutliches Zeichen für globale Zusammenarbeit und internationale Koordination gezeigt.
Auf der Weltbühne gefällt sich Deutschland traditionell als Mahner für mehr Zusammenarbeit. Aber wie sieht es in Europa aus? Hier wurde Berlin wegen einer Ausfuhrsperre für wichtiges medizinisches Material scharf von den Nachbarn kritisiert. Mittlerweile wird wieder geliefert. Doch unsere Nachbarn wollen nicht nur Atemmasken, sondern auch Geld. Garantien, um genauer zu sein.
Wir haben die Eurogruppe heute aufgefordert, dass sie in den kommenden 2 Wochen uns Vorschläge vorlegt, die der einzigartigen Herausforderung, die wir auch durch das Coronavirus haben, gerecht werden. Und wir werden also in 2 Wochen über die Vorschläge der Finanzminister noch einmal beraten. Wie gesagt, auf Deutschland ist der ESM hier ein wichtiges, das Instrument zur Krisenbewältigung.
Italien und Griechenland und die anderen Südländer werden sich zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen von Corona weiter verschulden müssen und wollen das mit sogenannten Corona-Bonds tun, also mit einer gemeinschaftlichen europäischen Haftung. Als Euro-Bonds gab es diese Idee schon einmal in der Euro-Krise. Merkel hat sie damals nach einigem Zögern und Wackeln schließlich abgelehnt, auch weil die Unionsparteien die Euro-Bonds nicht mitgetragen hätten. Und sogar in der SPD gibt es Skepsis, etwa beim Haushälter Johannes Kahrs, mit dem ich für diesen Podcast gesprochen habe.
Ich glaube nicht, dass man solche Bonds jetzt unbedingt auflegen muss. Wir haben schon Probleme genug in Deutschland, uns zu überlegen, ob Bund und Länder sowas gemeinsam machen. Jetzt komplett was ganz Neues aufzulegen, macht, glaube ich, keinen Sinn.
Das ganze Gespräch gleich. Ich wage dennoch die Vorhersage, in der Corona-Krise werden wir noch über vieles sprechen, was wir heute noch nicht wahrhaben wollen. Und Corona-Bonds gehören bestimmt auch dazu. Unsere weiteren Themen heute. Thomas Arnoldner ist CEO von A1 Telekom Austria. Mit ihm spreche ich über das Datensammeln gegen Corona und wo die Grenzen sind.
Ich denke, wir haben auch die Verantwortung, Technologie zu nutzen, die zur Verfügung steht, um diese Krise bestmöglich zu bewältigen und Menschenleben zu schützen und zu retten.
Wir wundern uns über kuriose Symbolpolitik an diesem Wochenende und wie am Sonntag ein Stück Fernsehgeschichte zu Ende gehen wird. Johannes Kahrs hat in dieser Woche etwas getan, was noch nicht viele Menschen getan haben. Er hat 156 Milliarden Euro ausgegeben. Zugegeben, nicht ganz alleine. Der SPD-Abgeordnete hat am Mittwoch gemeinsam mit seinen Kollegen diese Rekordsumme der Bundesregierung für einen Nachtragshaushalt bewilligt. Dazu kommen noch Garantien und Gewährleistungen in Milliardenhöhe. Mancher Abgeordnete gibt zu, dass er im Detail gar nicht überblickt, was da beschlossen wurde. Nicht so Kahrs. Als langjähriges Mitglied des Haushaltsausschusses hat er die Milliarden im Blick. Oder wir fragen ihn selbst. Guten Morgen, Herr Kahrs.
Moin, Herr Alexander.
Als wir letzte Mal telefonierten, waren Sie ganz stolz, dass im neuen Bundeshaushalt wieder die schwarze Null steht und haben uns das hier alles erklärt, wie das läuft und warum das gut ist. Jetzt haben Sie am Mittwoch ein Paket beschlossen, wo die schwarze Null doch wirklich final im Eimer ist und sogar die Schuldenbremse gerissen wird. Warum war das trotzdem wieder gut?
Also, natürlich ist es gut, wenn man keine neuen Schulden macht, wenn man es nicht machen muss. Bin ich immer noch ein großer Fan von. Wir haben jetzt jahrelang gespart und jetzt sehen wir, warum wir gespart haben. Wir sind nämlich liquide, wir können handeln. Viele andere Länder in Europa können das nicht. Unser Bundesfinanzminister sagt, wir werden jetzt alles tun, um Deutschland durch diese Krise zu bringen und wir können uns das leisten. Also, das, was vorgestern vielleicht falsch war, kann heute richtig sein. In diesem Fall ist das so.
Viele Hörer und auch Leser fragen sich, wie setzen sich diese enormen Summen überhaupt zusammen? Im Bundestag war die Rede von 1.400 Milliarden, die der Staat jetzt sozusagen auf den Tisch lege, also 1,4 Billionen. Können Sie mal aufdröseln, was das für ein Geld ist?
Also, man kann das ja so sagen. Wir haben, wenn man das alles zusammenzählt, 822 Milliarden Euro im Haushalt als Gewährleistung. Wir haben nochmal 247 Milliarden Reserve für Gewährleistung. Wir haben für 400 Milliarden einen Fonds gegründet, sodass wir 1,469 Billionen Euro in dem Bereich Gewährleistungen haben. Und bei den Ausgabeermächtigungen, wo wir die Regierung ermächtigen, haben wir 485 Milliarden Euro Ermächtigung draußen, wo sie das Geld, was sie ausgeben können, und nochmal 200 Milliarden Euro in einem Fonds. Das heißt, das sind 685 Milliarden, sodass wir auf eine Gesamtsumme von 2,154 Billionen Euro kommen.
Ist das eigentlich noch ein Wert, den man irgendwie real darstellen kann? Oder sind das Werte, die eigentlich nur durch ihre schiere Größe noch wirken?
Also sie wirken natürlich durch die Größe, weil es aber auch Sicherheit schafft. Das heißt ja nicht, dass wir das alles ausgeben, sondern das heißt, dass wir gerüstet sind, das zu tun, was notwendig ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel 100 Milliarden, mit denen wir dann gucken können, dass wir Rekapitalisierungsmaßnahmen durchführen können. Das heißt, wir können Unternehmen retten, indem wir zum Beispiel Anteile kaufen und sie so stabilisieren. Das hat Olaf Scholz als Bürgermeister in Hamburg schon mal mit Habak-Lloyd und Beiersdorf gemacht. Hat wunderbar funktioniert. Und so kriegt man dann auch große und kleinere Unternehmen durch die Krise.
Und nach der Krise besitzt der Staat dann eine ganze Menge unterschiedlicher Unternehmen?
Zumindest Anteile. Und da muss man sehen, deswegen haben wir auch ein Programm gestrickt, dass wir als Haushaltsausschuss gesagt haben, er muss dann jedes Jahr begründen, warum er sie noch hat. Und nach 10 Jahren sollte er sie alle wieder reprivatisiert haben, allerspätestens, wenn es geht, vorher. Das heißt, wir haben so einen Zeitplan, dass wir uns das angucken, dass natürlich langfristig nicht der Staat der beste Unternehmer ist. Aber bevor so ein Unternehmen wie die Lufthansa vielleicht in eine Schieflage kommt oder vielleicht nicht überlebt, muss man vielleicht als Staat gucken, dass man nach der Krise diese Infrastruktur braucht. Wir werden die Lufthansa brauchen und da muss man ihr dann entsprechend helfen. Und das ist gut.
Wir haben ja jetzt über Unternehmen gesprochen, die schon eigentlich fast durch die Krise nicht mehr durchgekommen sind, wenn dieser Fall eintritt, dass der Staat da reingehen muss. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist aber der eigentliche Sinn dieser großen Summen, die jetzt vom Bundestag in Aussicht gestellt wurden, dass es dazu gar nicht kommt, sondern dass die Unternehmen noch weiter wirtschaften können.
Ja, wichtig ist ja, dass jeder weiß, dass wir helfen können. Das beruhigt ja manchmal auch schon. Im Kern ist es so, dass wir natürlich einen Nachtragshaushalt haben, wo wir zum Beispiel für Kleinunternehmen und Solo-Selbstständige 50 Milliarden erstmal beschlossen haben. Wir haben eine Aufstockung der Grundsicherung, müssen gucken, dass bei Kurzarbeit, wenn die Bundesagentur für Arbeit das jetzt zahlt und das dauert länger, dass es da vielleicht einen Bundeszuschuss geben muss. So, und dann guckt man sich eben an, wofür braucht man wirklich real Geld. Und das Ganze sitzt dann im Nachtragshaushalt. Und dann gibt's ja diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Da sind dann die Gelder drin, wo wir dann eben Garantiemaßnahmen machen können, um Unternehmen die Refinanzierung am Kapitalmarkt selber zu erleichtern oder wo man eben Kreditermächtigungen gibt und ähnliches. Also das sind alles Dinge, die jetzt nach und nach gemacht werden, wo man sich mit dem Bundesrat darauf verständigt hat, weil das muss ja abgestimmt werden mit den Ländern, die ja auch eigene Rettungspakete gemacht haben. Ziel muss es immer sein, dass wir unser Land und insbesondere die Firmen, die Arbeitsplätze, die Einrichtungen, die Selbstständigen so über die Krise kriegen, dass wenn es wieder besser läuft, auch die Unternehmen arbeiten können, die Geschäfte wieder laden aufmachen können.
Ich hätte noch eine technische Frage. Schon wenn ein ganz normaler Bundeshaushalt aufgestellt wird, ist das ja eine Arbeit von Monaten. Da gibt es Expertenvorlagen, da werden andere Experten eingeladen, da gibt es erste, zweite, dritte Lesung, Ausschüsse. Was jetzt beschlossen wurde im Bundestag, wurde eine Woche vorher eigentlich erst konzipiert und dann in einem Schweinsgalopp eigentlich durchs Parlament gepeitscht. Ist es nicht fast unumgänglich, dass dabei Fehler passiert sind? Und können diese Fehler uns wegen diesen Riesensummen nicht wahnsinnig teuer zu stehen kommen?
Also natürlich werden da Fehler passiert sein. Das geht gar nicht anders. Aber natürlich ist es so, dass wir aber ja nichts beschlossen haben an Einzelmaßnahmen, sondern wir haben jetzt erstmal große Pakete ins Schaufenster gestellt und fangen jetzt an, Geld auszugeben. Und da kann man natürlich immer auch noch nachjustieren. Die Frage, ob wir 60% Kurzarbeitergeld zahlen oder ob es bei sehr niedrigen Gehältern auch 80% sein können, damit die Menschen nicht gleich alle zum Arbeitsamt rennen, um sich Unterstützung für Lebensunterhalt oder für die Miete zu holen, was da noch mehr Aufwand ist, muss man diskutieren in einem zweiten Schritt. Und wir werden irgendwann auch in Richtung Konjunkturpakete gehen, um, wenn die Krise durch ist, die Wirtschaft auch entsprechend anzuschieben. Weil das ist in unser aller Interesse, die Arbeitsplätze über die Runden zu kriegen, damit es nachher weitergehen kann.
Sie haben am Anfang unseres Gespräches gesagt, diese Anstrengung des Staates ist nur möglich, weil in der Vergangenheit in Deutschland so gut gewirtschaftet wurde, weil der Schuldenstand so niedrig war. Nun gibt es ja andere Länder in Europa, die nicht so gewirtschaftet haben, die einen viel höheren Schuldenanteil haben, die aber durch die Corona-Krise mindestens so hart getroffen sind wie wir. Ich denke an Italien, aber man könnte sicherlich auch Spanien nennen. Wer weiß, was noch in Griechenland passiert. Was sollen diese Länder eigentlich machen?
Ehrlicherweise haben die deutlich größere Probleme und wir müssen gucken, ob wir denen über die Europäische Union helfen, ob wir auch da gucken, weil das sind auch mit unsere größten Kunden. Also wenn man das mal ganz egoistisch betrachtet, ist es so, dass 60% unseres Exports in die Europäische Union geht. Das heißt, wir haben alle ein Interesse daran, dass diese Länder heil um die Kurve haben. Das sind auch unsere Nachbarn, da machen wir Urlaub. Wir wollen, dass diese Länder um die Kurve kommen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass die Menschen klarkommen. Deswegen, glaube ich, ist diese europäische Solidarität zum einen richtig und gut und zum anderen hilft es uns auch.
Diese Länder haben ja schon eine konkrete Idee, die sagen, es soll sogenannte Corona-Bonds geben. Das ist natürlich auf den ersten Blick erkennbar, dass das nur umbenannte Euro-Bonds sind. Also man möchte Geld aufnehmen für Italien, für Spanien, für Griechenland mit deutscher Garantie. Ist das aus Ihrer Sicht gangbar? Wäre das klug?
Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Ich glaube nicht, dass man solche Bonds jetzt unbedingt auflegen muss. Wir haben schon Probleme genug in Deutschland, uns zu überlegen, ob Bund und Länder sowas gemeinsam machen. Ich glaube, dass es wichtiger ist, dass die Europäische Union da tätig wird. Da gibt es die entsprechenden Gremien, da gibt es die entsprechenden Töpfe, da gibt es auch Geld. Die haben einen riesigen Haushalt. Da muss man auch priorisieren, wie wir das auch tun. Und dann muss man gucken, wie weit man mit bestehenden Instrumenten da helfen kann. Jetzt komplett was ganz Neues aufzulegen, macht, glaube ich, keinen Sinn.
Herr Kaas, eine persönliche Frage würde ich noch gerne stellen. Sie sind ja einer der transparentesten Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Über Twitter teilen Sie eigentlich alles mit, was Sie so machen. Und da steht eigentlich auch immer, dass Sie fast täglich turnen gehen. Nun kann man ja jetzt nicht mehr ins Gym, die sind alle geschlossen. Und heute haben Sie ein Foto von sich getwittert neben einer riesigen Palette Nutella, die Sie hamstern wollen. Wenn ich jetzt das bedenke, wird nach der Corona-Krise nicht nur der Haushalt, sondern auch der Haushalt der Kaas deutlich umfangreicher sein?
Ich hoffe nicht. Als ich zur Arbeit gegangen bin, stand vor dem Supermarkt meines Vertrauens diese Palette. Und da ich ein großer L'Oreal-Fan bin, mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein, habe ich das entsprechend einmal geklaut. Ansonsten ist es so, dass wir nicht alles glauben dürfen, was Sie in der virtuellen Welt sehen. Ich gehe höchstens jeden zweiten Tag Sport machen und im Moment laufe ich mehr, weil mein Fitnessstudio leider geschlossen ist.
Da haben Sie ja Glück, dass Sie nicht in Bayern leben. Da ist ja Ausgangssperre, da wäre es erst mit dem Laufen nicht mehr, oder?
Ehrlicherweise, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Shutdown in Bayern eine gute Idee ist. Das müssen die Bayern entscheiden. Ich bin froh, dass ich in Hamburg lebe. Da kann ich noch um die Außenalster wandern mit einem entsprechenden Abstand. Ich kann Fahrrad fahren, ich kann Eis essen gehen. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass die Menschen nicht irgendwie vom Gemüt her krank werden, sondern man muss gucken, dass jeder seine gute Laune behält. Das ist eine Krise, klar. Wenn wir uns gegenseitig helfen, kriegen wir das auch alle hin. Und deswegen muss man auch ein bisschen fröhlich beibleiben. Die Bayern überziehen da wieder mal. Ich glaube nicht, dass das eine tolle Idee war.
Herr Kaas, ich bedanke mich für das Gespräch.
Immer gern.
Auf Wiederhören.
Jo, tschüss.
In großer Einmütigkeit hat die Politik nicht nur die Milliardenpakete beschlossen, über die wir gerade gesprochen haben. Der Parteienstreit ruht auch bei so weitreichenden Maßnahmen wie Kontaktsperren und Versammlungsverboten. Die Bürger scheinen zurzeit zu jeder Einschränkung bereit, bis auf eine. Bei den Daten hört in Deutschland der Spaß auf. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn musste eine geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes zur Nutzung von Handydaten zur Pandemiebekämpfung zurücknehmen. Vorerst, denn Spahn hat zu Ostern Wiedervorlage angekündigt. Was können Daten gegen Corona leisten? Was davon ist sinnvoll und was legal? Darüber spreche ich mit einem, der jetzt schon in großem Stil Daten an eine Regierung liefert, nämlich an die österreichische. Thomas Arnoldner ist der CEO von A1 Telekom Austria. Mit ihm spreche ich über die Praxis in unserem Nachbarland und über die Debatte, die in Deutschland dringend geführt werden muss. Guten Morgen, Herr Arnoldner.
Schönen guten Morgen.
Wir haben hier in Deutschland eine große Debatte darüber, inwieweit Handydaten eingesetzt werden dürfen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sie leisten in Österreich jetzt schon einen konkreten Beitrag. Was tut Ihre Firma?
Wir haben ein Startup, eine Beteiligung von uns. Das ist ein Spin-off der Technischen Universität Graz, die sich mit anonymisierten, aggregierten Bewegungsanalysen auseinandersetzt. Das alles natürlich immer auf einer rechtlichen Basis. Wir übermitteln die Ergebnisse von Bewegungsanalysen anonymisiert und aggregiert noch einmal an den Krisenstab, der damit erkennen kann, zum Beispiel, ob die getroffenen Maßnahmen, die Verkehrsbeschränkungen wirksam sind oder die Vorhersagen, wie sich dieses Virus zukünftig ausbreiten wird.
Ich versuche es mal konkret zu verstehen. Die Daten, die Sie liefern, sagen also nicht, eine bestimmte Person ist in Wien von Ort A zu Ort B zu Ort C gegangen, sondern die sagen den Behörden, in Wien haben sich weniger Leute bewegt als vor den Maßnahmen des Staates.
Ja, ganz genau, so ist es. Wir greifen Signalisierungsdaten aus dem Netz ab. Die sind per se zwar schon noch einem gewissen Endgerät zuordnenbar, aber schon zu diesem Zeitpunkt nicht mit dem Namen oder der Adresse irgendeines Nutzers versehen. Die werden dann zu diesem Zeitpunkt aber sofort anonymisiert, mit einer anonymen ID ausgestattet. Und dann werden diese Daten in Samples von mindestens 20 Datensätzen zusammengefasst. Also wir können Ihnen auch nur sagen, hier haben sich 20 oder 40 oder mehr als 40 Personen zum Beispiel in Salzburg bewegt, oder wir können Ihnen sagen, in der Wiener Innenstadt sind im Vergleich zur Vorwoche die Mobilität um 40% zurückgegangen.
Aber vielleicht könnten Sie einfach, weil Sie in der Materie sich ja so gut auskennen, erklären, welche Beispiele es gibt, beispielsweise in asiatischen Ländern, die ja nicht unser europäisches Datenschutzverständnis haben. Was wird da mit Handys gemacht? Wie werden da Handydaten eingesetzt gegen Corona?
Ja, es gibt unterschiedliche Beispiele. Es gibt natürlich auch das Beispiel, dass man zum Beispiel versucht, mit den Bewegungsdaten nachzuvollziehen, ob eine bestimmte Person oder mit welchen Personen eine infizierte Person Kontakt gehabt hat und diese Personen dann zum Beispiel mit einem SMS zu informieren. Es gibt auch Länder, in denen zumindest überlegt wird, ich weiß nicht, ob das effektiv schon umgesetzt wurde, Quarantäne von Infizierten auch tatsächlich zu überwachen. Das sind allerdings meiner Ansicht nach sehr tiefgreifende Grundrechtseingriffe, die auch durch die uns geltenden Rechtsnormen nicht gedeckt sind.
Ist das nicht seltsam, wenn ich jetzt mal hier nochmal das deutsche Beispiel anbringen darf? Wir haben im Deutschen Bundestag in einem Rekordtempo Gesetzesverschärfungen. Wir haben Verordnungen, die man sich gar nicht vorstellen könnte. Man darf sich nicht mehr auf der Straße treffen. In Bayern darf man teilweise gar nicht mehr rausgehen. Also wir haben massiv Grundrechtseinschränkungen von der elementarsten Sorte. Und die Leute haben das alles hingenommen und die Umfragen sagen, dass die Leute es sogar richtig finden. Aber wenn es an die Daten geht, dann werden die Leute plötzlich kritisch. Und das Einzige, was die Bundesregierung zurücknehmen musste von ihren geplanten Maßnahmen, waren tatsächlich der Umgang von Handydaten. Das wurde aus dem Infektionsschutzgesetz nochmal rausgenommen. Da soll nochmal in Ruhe drüber geredet werden. Also woher kommt diese, es ist ja fast so, wenn ich überspitzt formulieren darf, als wären den Leuten die Daten wichtiger als ihre persönliche Bewegungsfreiheit.
Ja, ich glaube, vieles hat damit zu tun, dass wir hier von Technologien sprechen, die breite Teile der Bevölkerung noch nicht gut verstehen und noch nicht gewohnt sind. Und eine Sache, die ich nicht gut greifen kann oder nicht gut verstehen kann, der bringe ich automatisch eine viel höhere Grundskepsis entgegen. Ich sehe für uns durchaus auch eine Chance darin, jetzt diese Krise zu nutzen, besser zu erklären, wozu Technologie imstande ist, welche unterschiedlichen Technologien es gibt, welche Unterschiede es zum Beispiel gibt zwischen anonymisierten und aggregierten Daten und solchen, die es nicht sind. Aber wenn man sozusagen etwas Positives an dieser Krise finden möchte, ist es sicherlich auch jetzt eine Chance, weiten Teilen der Bevölkerung zu zeigen, wozu Technologie imstande ist und dass wir mit Technologie auch hier tatsächlich Menschenleben retten können.
Ich bedanke mich für das Gespräch, bei dem ich etwas gelernt habe.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Das Spannungsfeld zwischen Seuchenbekämpfung, die nur kollektiv gelingen kann, und Freiheitsrechten, die immer individuell sind, wird uns in den kommenden Wochen noch viel beschäftigen. Kluge Gedanken hat sich dazu auch Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger gemacht.
Ich denke schon, dass es da eine Vision gibt, dass wir, ich will nicht sagen, jetzt ein besseres Gemeinschaftsgefühl in Deutschland haben, aber dass wir das schon behalten, indem wir einmal diejenigen, die sich sehr gerne engagieren, das auch in die Zivilgesellschaft reintragen, also auch auf allen sozialen Medien auch thematisieren und nicht sagen, so, jetzt zurück auf Null, jetzt alles so, wie es vor der Krise war. Nein, das wird wirklich anders sein und das kann man nicht einfach ausschalten. Da gibt's nicht so einen Schalter im Kopf, der das alles unvergessen macht. Und ich glaube, dass da viele vielleicht doch jetzt mit auch noch mehr Nachdenklichkeit, aber auch mit dem Blick auf den anderen unterwegs sind. Und ich hoffe, dass sich das ausbreitet. Das wäre ein schöner Virus, wenn der sich ausbreiten würde. Wenn der ansteckend wäre, aber uns natürlich nicht krank macht, sondern froh macht.
Die ehemalige Justizministerin und FDP-Politikerin können Sie heute Abend um 21 Uhr hören im Podcast Der achte Tag.
Und was, Robin, geht eigentlich gar nicht?
Dass morgen die sogenannte Earth Hour ist. Die Stunde der Erde. Eine Aktion vom World Wildlife Fund. Die Earth Hour soll uns daran erinnern, dass 2020 das sogenannte Klimaschicksalsjahr ist. Und deshalb sollen wir morgen um 20.30 Uhr alle für eine Stunde das Licht ausmachen. Eine typische Symbolaktion. Erinnern Sie sich noch daran, dass erst vor wenigen Wochen viele deutsche Kommunen den Klimanotstand ausgerufen haben? Jetzt haben wir einen echten Notstand wegen Corona und die Schaufensterpolitik von gestern wirkt nur noch peinlich.
Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht?
Dass an diesem Sonntag die allerletzte Folge der Lindenstraße läuft. Die Mutter, oder besser die Großmutter aller deutschen Seifenopern, lief über 34 Jahre lang in der ARD. Jetzt ist Schluss. Als Grund werden die gesunkenen Quoten genannt. Die Fans sind empört, denn für sie war die Show natürlich Kult. Allein die Figur der Mutter Beimer ist längst eine deutsche TV-Institution.
Naja, ich würde sagen, wenn ich in Amerika die Serie gedreht hätte, würde ich die Lindenstraße kaufen und dann würden wir weiter produzieren. Naja, vielleicht hört das jemand und macht das jemand.
Am Sonntag ist also Schluss nach 1758 Folgen. Ich persönlich habe allerdings keine einzige davon gesehen. Aber wer weiß, wenn Homeoffice oder Quarantäne noch lange dauern, dann fange ich vielleicht sogar noch mit der Lindenstraße an. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Bleiben Sie gesund, Ihr Robin Alexander.